Wenn du letzte Woche hier warst, oder ihr letzte Woche hier wart, dann seht ihr, dass wir eine Art zweiteilige Serienreihe, zweiteilige Predigtreihe machen. Wo sind zweiteilige Sachen in der Bibel, habe ich mir überlegt, als Nick mir sagte, ich solle hier an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen predigen. Und dann habe ich gedacht, dass zum Beispiel das größte Gebot, das ja zwei Teile hat, wo Jesus uns auf das große Gebot, das größte Gebot deutet, liebe Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein, deiner ganzen Kraft. Und dann das zweite Gebot, das noch dazu gehört. Wir schauen darauf in seinem originalen Kontext, aber zunächst lasst uns noch einmal Markus 12, also diesen Abschnitt, wo Jesus diese Gebote aufzählt, in den letzten Tagen seines irdischen Dienstes. In Matthäus 12, Markus Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Ihr könnt mit mir lesen, wenn ihr eine Bibel bei euch habt. Lasst uns Gottes heiliges Wort aufmerksam und lesen. Markus 12, die Verse, das Vers 38, Vers 28. Ach, Entschuldigung, ich bin im falschen Evangelium. Moment. Markus 12, Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du zuerst durch Mose zu dem Volk geredet hast, aber dann auch durch Jesus, der es bestätigte, als es dein Volk in Jerusalem auch gehört hat, in den letzten Tagen seines irdischen Dienstes. Wir bitten, dass du uns hilfst, tiefer zu verstehen, was du für uns hast und tiefer zu begreifen, wer dieser Jesus ist. Bitte sprich, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Noch einmal, letzten Sonntag sahen wir, dass Jesus mit den Fragen seines Volkes umgeht. Sie schauen alle nach einer Antwort, um was geht es denn, wenn es darum geht, Gottes Volk zu sein? Was heißt es, Gottes Volk zu sein? Wie bekommt das Leben, das wir leben, Sinn? Auch in der Dominanz von Römern, die das Volk bedrückten und die griechische Kultur, die es geprägt hat. All diese verschiedenen Leute, auch in dem Gespräch, in dem Jesus hier ist, die Sadduzäer wollten Stabilität durch die bestehende Ordnung aufrechterhalten, auch mit den Römern. Aber die anderen wollten die aktuelle Ordnung über den Haufen werfen. Aber Jesus hat in diesem politischen Kampf keine Partei ergriffen. Denn beide jüdischen Gruppierungen, Sadduzäer und die Pharisäer, haben das Eigentliche nicht erkannt. Sie waren Experten im alten testamentlichen Gesetz. Dieser Schriftgelehrte war ein Experte im alttestamentlichen Gesetz und hat nun Jesus gefragt, was ist deine Antwort auf diese Frage? Und Jesus benennt dieses größte Gebot, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Wo er 5. Mose 6 zitiert. Und das Schma Israel, wo es erstmal heißt, wer Gott ist, der einzig wahre Gott. Und dass er unser Gott ist. Gott für uns und mit uns. Der Gott, der uns liebt und der uns rettet und einen Bund mit uns einsetzt. Und er weist uns auch hin auf das große Bild von und auf den eigentlichen Zweck von Gottes Gesetz. Und will uns auch aufwecken, aufrütteln, uns erinnern daran, was Gott für uns will und was er von uns fordert. Und erinnert uns auch an unser Versagen darin, diese Maßstäbe zu erfüllen, aber auch die Notwendigkeit seiner Gnade und wie er auch durch seinen Geist uns erneuert durch seine Gnade. Und erinnert uns daran, was einmal sein wird. Und gleichzeitig benennt Jesus auch ein zweites Gebot. Es ist wichtig zu sehen, er sagt nicht, das ist das zweitwichtigste Gebot als Bonus, sondern er bezeichnet beide Gebote als Antwort auf die Frage, welches Gebot das wichtigste ist. Matthäus in seiner Version macht klar, das zweite ist ihm vergleichbar. Das heißt, diese zwei Gebote sind zwei Seiten derselben Münze. Wenn wir also sehen, was das heißt, das erste zu erfüllen, nämlich von Herzen kommende Liebe zu Gott, dann solltest du auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die restliche Zeit möchte ich mit euch dieses Gebot in dem originalen Kontext betrachten. Jesus hat zitiert aus 3. Mose 19, 3. Mose 19, Verse 11 bis 18. Damit wir auch sehen, was hier vor sich geht und warum Jesus genau auf dieses spezielle Gebot hinweist, in der Mitte dieses Buches, das viele wohlgemeinte Bibellesepläne zunichte gemacht hat. Lass uns nochmal Gottes Wort lesen. 3. Mose 19, Abvers 11. Lass uns nochmal aufmerksam auf Gottes heiliges, unbrechbares und unfehlbares Wort richten. 3. Mose 19, Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und dem Blinden keinen Anstoß in den Weg legen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst doch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das Gras vergeht und die Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Nun, letzten Sonntag habe ich die Art, wie Jesus 5. Mose 6, 4 und 5, so ähnlich, wenn jetzt jemand die Unabhängigkeitserklärung von Amerika zitiert, das ist ein grundlegender Text, das ist einer der bekanntesten, der, wenn man jetzt auf der Unabhängigkeitserklärung von Amerika zitiert, dann ist das für die Amerikaner eine der bekanntesten Dokumente der Nation. Jetzt der zweite Vers, den Jesus hier zitiert, ist in einem langen Abschnitt aller möglichen Regeln verborgen, vergraben im dritten Buch Mose. Es ist in einem Buch, das nochmal, wenn du, wie gesagt, wenn du weißt, dass Bibellesepläne durch dritte Mose zunichte wurden, du weißt, von was ich rede, sind so viele Regeln da drin. Es geht darum, wie ihre Opfer dargebracht werden sollen und wie rituelle Reinheit eingehalten werden kann. Und für Jesus in dieses Buch zu gehen, klingt es sehr viel konkreter als nur liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Wenn das Gebot mit liebe Gott eher wie ein Zitat von der Unabhängigkeitserklärung klingt, aber wenn es jetzt, dann klingt dieses andere Gebot jetzt eher konkreter, wie zum Beispiel ein Zitat aus als Zitat, das die Frage beantwortet, was geht es in Amerika eigentlich? Dass wir dann etwas erzählen über Baseballspiele oder Grilltreffen am 4. Juli oder Feuerwerke oder bestimmter Sirup. Es ist ein einfaches, aber ein radikales Gebot. Es ist ein reales Detail. Es ist ein Detail, das aus dem realen Leben stammt. So wie das erste Gebot ist ziemlich einfach. Du musst dir nicht rätseln, was es heißt, aber es ist sehr radikal. Die Liebe in der Bibel ist viel mehr als eine Emotion. Es ist eine aktive Entscheidung. Es ist eine ausgelebte Hingabe an jemand anderen. Dass wir sie wählen. Wenn wir also lesen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann müssen wir verstehen, dass das heißt, was für irgendeine Person in meinem Leben gut ist, ist genauso wichtig wie das, was gut für mich ist. Und wir müssen uns klar machen, wer unser Nächster ist. Jesus verdeutlicht es ja im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Oder auch hier. Du siehst den gleichen Standard, der auch an Fremde angelegt wird. An Fremde, denen du begegnest. Die Israeliten wird gesagt, dass du diese Leute lieben wie dich selbst. Nicht nur einfach dein eigenes Volk, sondern auch Fremdlinge. Wer immer physisch da ist, wer immer jetzt auch in deinem Leben Anteil hat, der ist gemeint, der ist dein Nächster. Wenn wir über Liebe reden, dann geht es darüber hinaus, dass es jemandem nicht zu schaden, das haben wir natürlich schon gehört. Das sind negative, stehle nicht, lüge nicht, unterdrücke niemanden oder bestehle oder verfluche oder hasse oder räche dich an niemanden. Oder grolle nicht gegen jemanden. Aber es gibt auch positive Gebote. Es geht nicht nur darum, die Dinge nicht zu tun, die unliebend sind, sondern es geht darum, gerecht zu sein. Das heißt, dass wir offen mit unserem Nächsten reden sollen, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Als ein positives, aktives Gebot. Wir sollten nicht überrascht sein, dass Jesus das auch aktiv in einer anderen Weise interpretiert, wo heißt nicht nur, mach das, tu nicht anderen das, was du nicht willst, dass dir getan wird. Das hat nämlich so ein Rabbi vor ein paar Generationen vor Jesus mal zitiert, sondern Jesus sagt, tue anderen das, was du willst, dass man dir tue. Also wenn du willst, dass andere dir etwas tun, gehe du hin und tue ihnen das. Das ist das, was hier gefordert wird. Das ist der Standard. Lass uns doch mal wie letzte Woche noch einmal ein wenig Zeit nehmen, einen anderen darauf achten, was bedeutet dieses große Gebot. Es gibt zwei Aspekte in diesem Gebot. Zunächst einmal zeigt es uns, was das Ebenbild Gottes bedeutet, wie es aussieht. Und es gestaltet unser Leben in ein annehmbares Opfer vor Gott. Es geht um das Ebenbild Gottes und unser Leben als annehmbares Opfer. Zunächst einmal das Ebenbild Gottes in Aktion. Hoffentlich habt ihr den Rhythmus erkannt, wie ich hier gelesen habe. Diese Abschnitte, die zu dem großen Gebot führen. Immer wieder ist dieser refrainartige Satz zu hören, ich bin der Herr. Das sind vier Gruppen von Versen. Im Original, im Hebräischen, ist das viel deutlicher erkennbar. Das sind Wörter, die in anderen Teilen des Kapitels nicht kommen. Es geht hier um den Nächsten. Vielleicht heißt es hier eben der Nächste oder der Nachbar. Das kann heißen miteinander. Und es kann auch heißen, also liebt einander. Und es ist leicht zu lesen, dass Gott sagt, weil ich dein Vater bin und ich es gesagt habe, mach das einfach. Aber das ist nicht der Punkt hier, sondern der Punkt, den Gott hier macht, ist sehr viel deutlicher in Kapitel 19, Vers 1 und 2. Wenn ihr die Bibel noch offen habt, 3. Mose 19. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Er sagt, weil ich euer Vater bin, sollt ihr so leben wie ich. Israel ist aus allen Völkern, ein Volk, das Gott aus allen Völkern herausgerufen hat, damit sie der Welt zeigen können, was es heißt, ein Ebenbild Gottes zu sein. Denn es soll deutlich werden, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wie sieht also das Ebenbild Gottes im echten Leben aus? Achtet nur auf diesen Abschnitt, dann sehen wir vier Aspekte. Wir kratzen hier aber nur an der Oberfläche. Wir sehen wirklich nur einen kleinen Teil von den Tiefen, die hier wirklich verborgen sind. Der erste Aspekt ist Wahrheit in Vers 11 und 12. Das sind Gebote, die davon handeln, wie wir unsere Mitmenschen als Gleichberechtigte behandeln sollen. Sehe ich die Leute um mich herum als Gegner? Sehe ich sie als... Möchte ich das haben, was sie haben, was ich halt nicht haben kann, wenn sie es nicht verlieren würden? Muss ich irgendwie ihnen vorauskommen, auch wenn ich dafür betrügen oder lügen oder stehlen müsste? Diese Art von Sünde wird noch schlimmer, wenn wir Gottes Name damit einnehmen und wenn wir Gott dazu missbrauchen, das zu bekommen, was wir wollen. Dass wir ihn behandeln als ein Mittel zum Zweck. Das Ebenbild Gottes sieht anders aus. Es geht um die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit meint, dass wir mit dem zufrieden sind, was Gott uns gegeben hat und auch das respektieren, was Gott anderen gegeben hat. Dass wir treu sein mit dem, was wir haben und dass wir anderen vertrauen. Und dass wir auch mit Gottes Namen bezeichnet sind. Dass alles, was wir tun und sagen, auch, dass all das zeigt, wer Gott ist. Die Wahrheit kommt an erster Stelle. Dann kommt in den Versen 13 bis 14 Gnade. Diese Verse haben damit zu tun, wie wir die Leute behandeln, über die wir eine gewisse Macht haben. Wie behandle ich Menschen, die schwächer sind, die weniger Ressourcen haben als ich, die weniger Verbindungen haben, die in gewisser Weise unter mir stehen in der Hierarchie. Wie handle ich an ihnen? Zu Beginn sagt Gott, wir nutzen unsere Macht nicht dazu, dass wir Dinge aus Leuten, von Leuten bekommen, die sie nicht verteidigen können. Wir betrügen nicht und wir zwingen Leute nicht, das uns reich zu machen. Und wir werden jetzt nicht Leute ausnutzen. Zumal ist es ja auch illegal, die Mitarbeiter nicht zu bezahlen, aber wir tun es auch nicht. Schlimmer noch ist es, wenn wir die demütigen, die schwächer sind. Und sei es nur, um des Spaßes sich mächtiger zu fühlen, oder in Vers 14, du sollst den Tauben nicht fluchen und den Blinden keinen Anstoß in den Weg legen, dass wir uns freuen an ihrer Schwachheit. Das würde nämlich zeigen, dass wir keine Gottesfurcht haben. Aber Gott kann hören und sehen, selbst wenn die Opfer es nicht können. Das Ebenbild Gottes sieht folgendermaßen aus. Es ist eine Liebe der Gnade und wir nutzen unsere Macht, unseren Einfluss, um anderen, die uns nichts zurückgeben können, etwas zu geben, dass wir ihnen Würde verleihen, in dem Weise, wie wir sie behandeln. Dass wir zeigen, dass wir alle, die Reichen und die Armen, den gleichen Schöpfer haben. Der dritte Punkt in den Versen 15 und 16 ist Gerechtigkeit. Da geht es um die formellen Dinge. Es geht um Gerichtbarkeit. Das ist anders heute als zu der Zeit, als diese Verse geschrieben wurden. Wenn du heute zum Gericht gehst und anklagst jemanden, dann wer wird den Fall entscheiden? Es wären natürlich die Vornehmen deines Ortes, Leute, also damals Leute, die dich kennen, die auch dich, die auch deinen Gegner kennen. Das war damals besonders wichtig, wenn du verantwortlich bist, Recht zu sprechen, dann solltest du nicht durch deine Sympathien beeinflusst sein, dass du zum Beispiel dich für den Schwächeren einsetzen willst, dass du Sympathie hast für ihn. Du kannst aber auch nicht von deiner Furcht beeinflusst sein vor jemandem, der mächtiger ist. Du musst von Gottes Gesetz geprägt sein, nicht von deinen eigenen Interessen oder Beziehungen. Es gibt ein Wort für die, die in solche gerichtlichen Verhandlungen einbezogen sind, zum Beispiel Zeugen. Vielleicht hast du auch Macht über sie. Du kannst vielleicht auch beeinflussen, wie der Fall sich entscheidet. Man kann einen Richter gegen Angeklagte einnehmen. Aber man kann auch das Zeugnis gebrauchen, um das Leben von jemandem zu zerstören. Das könnte man tatsächlich. Als ein Zeuge kannst du auch das Ebenbild verzehren durch ein falsches Zeugnis. Aber das Ebenbild Gottes bedeutet, sich die Gerechtigkeit zu lieben und jede Verantwortlichkeit, die wir haben, zu nutzen, um sicherzugehen, dass wir als eine Gemeinde und eine Gesellschaft oder Familie funktionieren, dass wir die Unschuldigen schützen und die Schuldigen verurteilen. Auch wenn das nicht mit unseren eigenen Interessen und Wünschen vielleicht gerade übereinstimmt. Und warum tun wir das? Weil der Herr der gerechte Richter der ganzen Erde ist und wir als seine Ebenbilder sollen Gerechtigkeit anstreben. Dann die letzten zwei Verse, da geht es natürlich um, da geht es um den Höhepunkt dieses Abschnittes, nämlich die Liebe. Und Gott warnt gegenüber Verhaltensweisen in unserem Herzen, die eine Wurzel all der anderen Sünden werden können, über die wir schon geredet haben. Du sollst nicht deinen Zorn und deine Vereinnahmung gegen jemand anderen sollst es nicht aufstauen. Wenn jemand gegen dich sündigt und du nicht ehrlich mit ihm über diese Sünde sprichst, dann wirst du, wie es in Vers 17 heißt, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Wenn du das, was dir angetan wurde, in deinem Herzen gären lässt, dann wird das in eine Sünde münden, mit der du dann reagierst. Das sehen wir zum Beispiel in der Geschichte von Kain und Abel, wo Kain nicht mit seinem Bruder mehr sprach und auch nicht mit Gott. Aber Gott warnte ihn, die Sünde lauert vor der Tür, wie ein Tier, das am Eingang seines Zeltes wartet, um ihn zu bekommen. Und Kain wurde zum ersten Mörder, weil er nicht gehört hat. Und so ist das letzte Wort, dieses Liebesgebot bringt alle Aspekte des Ebenbildes Gottes zusammen. Liebe, also Wahrheit und Gnade und Gerechtigkeit, Liebe, wie es Paulus in 1. Korinther 13, Vers 6 schreibt, Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber an der Wahrheit. Liebe missbraucht nicht die Schuld eines anderen zu unserem eigenen Vorteil. Und in gewiss pervertiert Liebe nicht die Gerechtigkeit. Das Ebenbild Gottes, liebe Geschwister, sieht aus wie Liebe des Nächsten, wo ich das für den Nächsten begehre, was ich letztlich für mich begehre, nämlich mit Gott im Reinen zu sein. So schmerzhaft es auch sein kann, ist es oft so, dass ich meinem Nachbarn dann helfen sollte, Buße zu tun, so wie ich Buße tun muss für meine eigenen Sünden. Gott ist Wahrheit. Gott ist gnädig. Er ist Gerechtigkeit. Er ist Liebe. Wenn wir diese Dinge für unseren Nächsten uns wünschen, dann wünschen wir unseren Nachbarn, dass er erneuert wird, dass er in Gott ist, dass er das Beste haben kann, was er haben kann. Es gibt so viel mehr, was wir sagen könnten. Es sind andere Bestandteile noch, mehr als wir nur in diesem, allein diesem Kapitel. Aber wir werden jetzt wieder herauszoomen. Und wenn wir jetzt auch herauszoomen, dann sehen wir ein Stück weit, was es heißt, dieses Ebenbild Gottes auszuleben. Dann sehen wir, dass wir ein lebendiges Opfer werden sollen, das Gott wohlgefällig ist. Das ist vielleicht besonders. Der Schriftgelehrte ist beeindruckt, wie Jesus antwortet, wo er sagt, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst ist besser als alle Schlachtopfer und Brandopfer. Was sagt er denn hier? Diese Dinge gehen alle in Gottes Geboten zusammen. Die Verse, die wir gerade in 3. Mose gelesen haben, da geht es darum, wie es für Israel aussieht, die Heiligkeit Gottes zu spiegeln. Und es gibt hier viele Regeln, die wir nicht als bindend für uns ansehen, als Christen. Wir sind frei davon, viele der spezifischen Anforderungen des alttestamentlichen Gesetzes. Aber wenn wir im Neuen Testament auch lesen, sind einige Dinge immer noch für uns verbindlich sind. Wir müssen diese Dinge immer noch befolgen. Aber was ist die Logik dahinter, welche Gebote zu anzuwenden sind, welche nicht? Unsere Tradition hat es in verschiedenen Weisen genutzt. Wir teilen die Gebote normalerweise in drei Kategorien. Nämlich das Moralgesetz, das was in den zwei Geboten zusammengebunden ist oder in den 10 Geboten. Und das sind die Gebote, die immer jedem überall gelten. Dann haben wir das Zivilgesetz oder das bürgerliche Gesetz, die Regeln, wie Israel geführt werden sollte, wie die Israeliten ihr tägliches Leben leben sollten, sei es, dass wir das Moralgesetz auf das Leben einer Nation angewandt wird. In ihrer Zeit und in ihrem Ort. Wir können daraus Lektionen ziehen, aber es ist normalerweise nicht mehr relevant für uns heute. Nicht viele von uns müssen nachdenken, auf unseren Feldern was übrig zu lassen, wenn wir ernten. In unserer Situation wäre das vielleicht nicht das Beste, um Armen zu dienen. Und drittens haben wir noch das Zeremonialgesetz. Das sind die Regeln für Das sind die Sachen, die den Bibelleseplan zerstören. Das sind die Regeln für Opfer, für Reinheit oder was man tun soll, wenn man eine Hautkrankheit hat. Und diese Dinge gehen um Realitäten, dass die Israeliten nicht in der Lage waren oder auch nicht vom Herzen her willig waren, das Liebesgebot Gottes zu erfüllen. Und dadurch brauchten sie Schutz vor seinem Gericht über Sünde. Das Buch als ein Ganzes bindet diese ganze Kategorie zusammen darin, dass es darum geht, wie nähern wir uns Gott, wie leben wir in einer Beziehung zu ihm, so wie er es will. Und das ist nicht einfach, ihm nahe zu sein, denn wir sind schuldig. Wir sind befleckt durch das Böse unserer Gedanken, unserer Worte und unserer Taten. So sind wir Gott gegenüber nicht wohlgefällig. Und seine Gegenwart wird für uns zur Gefahr. Aber der Punkt von all dem ist, dass wir Gott nahe sein sollten. Ich war im ersten Jahr meines Studiums auf einer Männerfreizeit in West Texas. In der Nacht, bevor die Sterne strahlten, aber es war die Nacht, bevor das Space Shuttle Columbia in den Wiedereintritt der Atmosphäre zerberstet wurde. Und ich hätte es, wenn ich früh genug aufgestanden wäre, dann hätte ich sogar gesehen. 7 Astronauten sind damals gestorben. 20 Jahre ist nun her. Die Astronauten starben, weil das Hitzeschild des Shuttles leicht beschädigt wurde. Und wegen diesem kleinen Kratzer im Hitzeschild haben die superheißen atmosphärischen Gase sind eingebrochen in das Shuttle und haben es komplett aufverzehrt und verbrannt. So sind diese Regeln in Israel wie ein Hitzeschild, die das Volk beschützen gegenüber der heiligen Gegenwart, der verzehrenden Gegenwart eines heiligen Gottes. Oder denk, wie Wissenschaftler in die tiefsten Tiefen des Ozeans hinabtauchen. Die gehen nicht so weit, außer wenn du James Cameron bist, dann sendest du da Roboter runter. So U-Boot-Roboter, die runtergehen in U-Booten, damit sie Dinge beobachten und sammeln können. Denn es ist gefährlich da unten wegen dem unglaublichen Druck. Und so können sie sich beschützen. Und das taten die Opfer für die Israeliten. Das, was die Roboter für die Wissenschaftler tun. Dass sie nämlich an ihrer Stelle diese Last der Sünde getragen haben. Das Zeremonialgesetz ist nicht für uns Christen. Nicht, weil Gott sie nicht mehr um diese Regeln schert, sondern weil Jesus tatsächlich selbst das getan hat, was alle diese Opfer eigentlich verdeutlicht haben. Das, was ihre Bedeutung war. Er bekam das vollkommene, annehmbare Opfer und in ihm sind wir gereinigt und wir sind vor Gott wohlgefällig. Ohne das Blut von Stieren und Ziegen. Auf der einen Seite sind wir ohne das Blut von Stieren und Böcken nicht in der Lage, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber auf der einen Seite ist unsere sehr unvollkommene Liebe für Gott und unser Gottesdienst für ihn ist nun annehmbar, weil wir durch Christus mit ihm vereint sind, durch den hohen Priester. Auf der anderen Seite ist jedes gute Werk, das wir tun, und gutes Werk ist alles, das wir wirklich aus Liebe zu Gott tun und zu unserem Nächsten. So wird auch dieses gute Werk nun durch Christi Opfer geheiligt. Wir sind nun in der Lage, lebendige Opfer zu sein, an Gott hingegeben, zu seinem Nutzen. Was ist nun die Anwendung davon? Alles in deinem Leben ist davon beeinflusst. Das hier ist die Grundlage. die Grundlage, was wir als Protestanten die Arbeitstheologie nennen. Wer auch immer du bist, oder Arbeitsethik, was auch, wohin Gott dich auch gerufen hat und hingestellt hat, dass du alles, was du tust und was du bist, ihm hingeben kannst. Du bist heilig. Du bist heilig, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und das bedeutet, dass dein Dienst nicht nur Gott gegenüber hier in unseren Gebeten, sondern in jedem Teil deines Lebens, der Dienst anderen gegenüber, ist ein heiliges Opfer vor Gott. Haben wir das wirklich begriffen? Dieses Gebot, wenn wir das im Licht des Evangeliums betrachten, dann können wir sagen, dass es lebensspendend ist. Oder es ist auch so hilfreich für die, die immer im täglichen Leben Not haben und fragen, worum geht das jetzt hier eigentlich? Was ist der Sinn von all dem, was ich mit meinem Leben hier tue? Tägliche Leben haben einen Sinn. Ein Christ an der Arbeit heißt nicht nur, dass wir unsere Arbeit tun wie jeder andere. Vielleicht versuchen wir noch Traktate zu verteilen, ein bisschen evangelisieren. Nein, die Arbeit selbst, die Arbeit, die wir tun, ist etwas, was wir vor Gott tun. Zu dem Wohl derer, deren wir dienen durch unsere Arbeit. Es ist nicht leicht. In jeder Arbeit. Ich kann euch das sagen. Aber vielleicht müsst ihr wirklich für euch selber überlegen, was ist eigentlich der Zweck deiner Arbeit? Und du hast vielleicht eine andere Wahrnehmung als dein Arbeitgeber. Aber das Prinzip ist, dass jeder angemessene Job, jeder Job, der in sich selbst nicht sündig ist, ist ein Nutzen, ein Mittel, durch das Gott Leuten etwas gibt, was sie brauchen. Eine Segnung, die er gibt. So ist der Beruf, geht darüber hinaus, über das, was wir normalerweise denken. Alles in unserer Lebenssituation ist ein Teil davon. Alles, was wir tun, kann Gott hingegeben werden. Kinder, wer ist dein Nächster? Es ist deine Mutter, dein Vater. Ich muss noch sagen, dein Bruder, deine Schwester, deine Klassenkameraden, deine Lehrer. Wenn du diesen Leuten dienst und sie liebst, ich weiß, das ist nicht einfach, ich habe 5 Kinder. Wenn du diesen Leuten dienst, dann dient Gott und liebt sie durch dich, denn du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Ehemänner, Ehefrauen, ihr habt den Nächsten, den es gibt. Wenn ihr euch gegenseitig liebt, dann liebt Gott deinen Partner durch dich. Mütter und Väter, die vollen Windeln wechseln und die das Geschirr spülen und die 1000 Kämpfe zwischen den Kindern auflösen, das ist heiliger Dienst. Das ist eine heilige Berufung. Für jeden, was du in deiner Freizeit tust, wenn du davon was hast, das, was du liest oder was du anschaust oder die Dinge, die du lernst, die Hobbys, die du teilst, das sind Dinge, Wege, wie du deinen Nächsten liebst und dich und deinen Gott erfreust. Das bedeutet dieses Gebot. Und der Schlüssel, das zu verstehen, wie ich es schon gesagt habe, Gottes Liebe ist am Werk. Das ist in unserem Leben am Werk, in unserer Liebe zu anderen. Paulus schreibt in Römer 5, wo unser Zuspruch heute herkam, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist der Schlüssel. Denn wenn es nur unsere Liebe ist, dass wir irgendwie sammeln aus unseren eigenen Herzen, dann enden wir, dass wir weiter von Gott weg sind. Wenn es darum geht, dass wir, wenn es an uns liegt, andere zu lieben aus der Güte unseres eigenen Herzens, dann können wir andere vielleicht besser behandeln, als wir es täten, wenn wir nicht wüssten, dass es Gottes Gebot ist. Aber wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, dann werden wir nie unsere Freunde und Nachbarn oder gar Fremde so betrachten wir uns selbst. Aber das Evangelium Jesu Christi zeigt nicht nur das, was Liebe wirklich ist, sondern es zeigt uns, sagt uns, dass der unendliche und unvergängliche, dass die unendliche und unvergängliche Liebe Gottes in uns wirkt, wegen dem, was Christus für uns getan hat. Lest nochmal Römer 5, dann seht ihr, wie das funktioniert. Jesus kam in diese Welt, um uns zu seinen Nächsten zu machen. Und er hat uns geliebt wie sich selbst. Nicht nur, indem er Arme, Kranke geheilt hat und Tote erweckt hat, oder Blinde sehend und Lahme gehend gemacht hat. Nicht nur, indem er gestorben ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Nicht nur durch die Auferstehung zu neuem Leben, um als König für immer zu herrschen. Sondern indem er alle das tat, für einen Grund, um uns zu Gott zu bringen. Um uns zu unserem Schöpfer zurückzubringen, um uns zu unserem Vater zu bringen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass die Gebote im Licht des Evangeliums nicht nur Anforderungen sind, sondern Verheißungen. Und der Grund, dass diese zwei Gebote zusammen das größte Gebot sind, ist, dass das die Gebote sind, wo wir sehen, dass das alles erfüllt wird, eines Tages, in der Fülle. Wir werden eines Tages Gott sehen und wir werden ihn wahrhaftig erkennen und wir werden ihn lieben, ohne Zurückhaltung, ohne Begrenzung, für immer und ewig. An dem Tag werden wir nicht alleine sein, nicht nur mit Jesus, sondern wir werden Gesellschaft haben, so wie hier. Nur unendlich größer, eine zahllose Menge von Nächsten, die dieselbe Liebe Gottes teilen. Und wir werden jeden von ihnen lieben. Wir werden nicht mehr bitten als oder wünschen, dass sie auch diese ewige Freude teilen, Gott zu lieben und geliebt zu werden. Wahrheit, Gnade und Gerechtigkeit werden ihre letztliche und vollkommene Erfüllung haben. Und für nun gibt es keine bessere Möglichkeit, diese Verheißung, die Sicherheit dieser Verheißung zu erkennen, als die Liebe Gottes zu erkennen, wie sie in uns wirkt. Und darüber nachzudenken, über die Liebe Gottes zu uns und zum anderen, sodass wir uns selber hingeben, ihm hingeben und zu allen hingeben, die er unsere Leben gestellt hat. Dank sei Gott. Lasst uns beten. Vater, du weißt, wie schwach unsere Liebe hier und jetzt ist, wie weit wir davon weg sind, was wir einmal sein werden, wie wenig wir uns vorstellen können, was es eigentlich heißt, dich in dieser Art zu kennen. Und wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Wer du bist, was du bist, in Christus Jesus. Bitte hilf uns, die Güte der Liebe zueinander zu erkennen, als einen vollkommenen Ausdruck der Liebe zu dir. Gieße diese Liebe in unsere Herzen aus. Hilf uns, das Evangelium zu begreifen und Christus festzuhalten. Und überzufließen mit der Liebe, die unser Leben sein wird in aller Ewigkeit, zusammen mit dir durch Jesus Christus, deinen Sohn, in dessen Namen wir beten. Amen.